Über diesen Psalm möchte ich jetzt reden, weil das heute der in unserer Kirche vorgeschriebene Predigttext ist. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Welcher Gott eigentlich? Buddha? Oder Allah? Oder Indra? Oder wer denn? Isis und Osiris? Diana? Und wie sie alle heißen? Luther hat schon vorm Thesenanschlag in seiner Psalmenauslegung dazu geschrieben, Gott und dann, das ist Jesus Christus. Er ist unser Gott. Er ist unsere Zuversicht. Er ist unsere Hilfe, unsere Stärke, unser Beistand, unser Helfer in allen Nöten, die uns betroffen haben. Was sind denn Ihre Nöte heute Morgen? In unserer Welt ist es ja schon schlimm, wie selbst in den herrlichsten Friedenszeiten plötzlich diese Nöte aufbrechen, von denen Jesus schon sprach, dass das die Zukunft der Welt sei. Hunger und Armut, dass die Nationen kämpfen miteinander, haben wir nicht für möglich gehalten. Niemand ist davor gefeit von den Erschütterungen, von den Naturkatastrophen. Aber die meisten Katastrophen und Nöte unseres Lebens sind von Menschen bedingt. Sie kennen das durch Zusammenleben in den Familien und den Nachbarn und in Volk und Land. Terror und Bürgerkrieg. Und wir ahnen etwas auch von der antichristlichen Staatsmacht, die die ganze Welt in ihren Griff kriegen will. Wir wissen etwas von Verfolgung, wenn Jesus sagt, ihr müsstet gehasst werden von allen Völkern auf Erden. Der Hass gegen Jesus ist in dieser Welt so groß. Wir leben ja noch wie in einer behüteten Glasglocke. Wenn das alles mal losbricht, Sie ahnen, was in unserer Welt schon ein Christushass da ist. Und Jesus hat davon gesprochen, dass wir in dieser Welt Angst haben. In der Welt habt ihr Angst. Schon die kleinen Kinder, schon im Kindergarten, wohnte mal neben Kindergarten, habe erlebt, bevor der Kindergarten aufgeschlossen hat, da hat einer der Kleinen schon geschlägelt nach der Reihe nach. Und das geht in der Schule weiter. Wie viel Spott, was haben Sie durchgemacht an Verhöhnung im Geschwisterkreis? Was hat man alles schon hören müssen in der Schulzeit? Die Bibel sagt es, in der Welt habt ihr Angst, aber Jesus sagt dieses Grandiose, aber seid getrost, seid mutig, seid unerschrocken. Ich, Jesus, habe diese Welt überwunden. Wir freuen uns, dass es eine neue Welt Gottes gibt, die hier schon anbricht, das Reich Gottes, und auf die wir zugehen. Und für die, die der Herr heimruft, die im Glauben stehen, ist die größte Beförderung vor den Thron Gottes. Und wir wissen, die neue Welt kommt. Ich habe die Welt überwunden, Jesus ist der Sieger. Und wenn du bei Jesus bist, darfst du ganz getrost sein. Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, ist mir seit Kindertagen vertraut. Mein Großvater väterlicherseits war Kaufmann, hat in Weilheim den CVM gegründet und die Hansche Stunde geleitet. Und er hat uns Enkel immer bloß auf eins hingewiesen. Diese eine Zeile vom ersten Vers. Wenn nur du bei Jesus bist, das ist wichtig. Wenn Kindertagen das begriffen haben, nur bei Jesus kannst du geborgen sein. In dieser Welt gibt es keine Geborgenheit. Sie sind verloren in dieser Welt ohne Jesus. Und bevor Johannes in der Offenbarung diese Schau bekam, was alles dieser Welt noch droht, die antichristliche Staatsmacht, die Naturkatastrophen, das Vergehen der Menschen, die Menschen verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, hat Jesus dem Johannes zugerufen, fürchte dich nicht. Warum denn? Ist doch alles zum Fürchten. Apokalypse. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Sehe, ich war tot. Lebe. Und das gibt uns heute auch wieder am Reformationsfest den Grund, warum wir wissen, dass wir hier in einer Kirche uns versammeln, weil Jesus der Mittelpunkt ist unseres Lebens und den brauche ich, alles andere ist nicht wichtig. Und in den großen Verfolgungszeiten schon der ersten Christen war das Bild des guten Hirten für die Leute so wichtig. Der gute Hirte führt uns auch durchs finstere Tal. Meine Schafe hören meine Stimme. Das Wort Gottes ist so stark, dass ihr unruhig springendes Herz ganz ruhig wird. Auch wenn Sie auf der Intensivstation liegen, auch wenn der Arzt Ihnen eine schreckliche Nachricht überbringt, dann haben Sie den Frieden Gottes. Und das soll ich bin, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und dass er uns führt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen. Ich will das wieder ein wenig gliedern. Das Erste, das gilt in den dunkelsten Stunden deines Lebens. Auch glaubende Christen haben ganz dunkle Stunden, wo sie am Leben verzagen. Sogar der Apostel Paulus in Asien, wo er am Leben verzagt war. Ich kann nimmer, ich will nimmer. Jakobus sagt in seinem Brief, es sei gut, dass es solche Anfechtungen gibt. Was meint er denn? Das ist doch nicht zum Aushalten, solche Stunden, wo man verzagt am Leben. Jakobus sagt, weil wir in den Anfechtungen bewährt werden, dass wir nicht auf uns trauen, sondern auf den Herrn Jesus. Das müssen wir immer neu im Leben lernen, in den Krisen, wo verzagt und mutlos sind. Unser Selbstvertrauen, unsere Selbstzuversicht, die bricht zusammen, die hält nicht. Und das ist ein Unfunk, wenn einer sagt, du musst eben stark sein. Ich bin doch gar nicht stark, ich kann das doch alles nicht ertragen. Meine Nerven flattern, das Adrenalin spinnt und ich habe keine Hoffnung mehr und ich drehe durch. Und Jesus sagt dir, du bist mein, du gehörst mir. Weißt du das sicher, dass du ein Eigentum von Jesus bist? Das kannst du nur wissen, weil er am Kreuz für dich den Tod erlitten hat, stellvertretend. Denn dein Leben ist im Gericht Gottes null und nichts. Wenn nicht Jesus für dich das erworben hat, du bist sein Kind, sein Eigentum, du gehörst ihm. Alles ist vergeben, auch das Belastende von gestern. Ich will niemanden den alten Dingen rummachen. Vergeben, vergessen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht, ich habe dir bei deinem Namen gerufen. Namentlich, persönlich, du bist mein, du gehörst mir. Und das sagt Jesus, der die Schrecken dieser Welt überwunden hat, der den Tod besiegt hat, was soll denn noch geschehen können? Er ist viel größer als alles, was dir geschehen mag. Martin Luther hat dieses Lied gedichtet, nicht vor dem Reichstag zu Worms. Hat ja Mut gehabt, ich will hineingehen nach Worms. Und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms sind. Nein, er hat es viel später gedichtet. 1527, da hat er sehr schwere Depressionen gehabt. Eine große Not, die Dunkelheiten unserer Seele. Er selber war körperlich so schwach, es war ein großes Leiden, Nierensteine, eine große körperliche Schwäche, er ist immer wieder bewusstlos zusammengebrochen. Und dann kam die Nachricht, dass ein guter Freund, Reformationsprediger, der seinen sterbenden Vater in Passau besuchen wollte, dort ergriffen wurde und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Er sagt, warum kann der Teufel in unserer Welt noch so wüten? Das kann doch gar nicht sein. Und dann brach die Pest aus. Das ist noch was ganz anderes als Corona. Und der Kurfürst hat gesagt, alle müssen mit nach Jena. Die ganze Universität wird evakuiert. Und Luther sagt, ich bleibe bei meiner Herde. Ein Hirte kann nicht fliehen. Ich bin kein Mietling. Auf Lohnbasis, sondern der Herr hat mich hier hingestellt. Und dann brach die Pest sogar im Hause Luthers aus. Und seine Frau war schwanger. Und dann hat er diesen Psalm 46 gefunden. Und dann hat er dieses Lied gedichtet. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll ihn doch gelingen. Warum singt man das eigentlich heute nicht mehr? passt das heute nicht mehr? Das ist das Einzige, was heute passt. Warum predigt man das heute nicht mehr? Es streitet für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst gewonnen. Jesus hat für dich gestritten. Und er sagt, du darfst im Frieden sein bei ihm. Er ist unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Und das ist ganz wunderbar, dass du das im Glauben fassen darfst. Du darfst die Hand von Jesus fassen. Deine Hand zittert, natürlich, das ist eine schwache Hand. Und mein Glaube ist nicht stark, aber die Hand von Jesus ist stark. Er hat dich ergriffen. Deine Glaubenszuversicht ruht auf der starken Hand von Jesus. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. In meiner Todesstunde, wenn alle Kräfte von mir weichen, ist der Trost, Jesus hält mich, er hat mich ergriffen. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber er hat mich ergriffen, er hält mich fest an seiner Hand. Das ist so groß. Ruht deine Glaubenshand in der starken Hand von Jesus? Ich frage dich, ruht sie dort? Du kannst die vielen Dinge deines Lebens nicht selber lösen. Auch nicht die Krankheitsnöte, auch nicht die Wirtschaftsnöte, auch nicht die Ängste, aber Jesus kann sie lösen. Er gibt dir Frieden in einer Welt, in der alles wankt und wackelt und gibt sie dir. Wohl den Menschen, die ihn, den lebendigen Herrn Jesus, für ihre Stärke halten und von Herzen ihm nachwandeln. Sag, du bist es, du bist es. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und wir sind unschlagbar stark. Auch wenn die Wellen toben und der Boden unter unseren Füßen zittert und wenn Unheilsnachrichten kommen, ich stehe doch ganz sicher. Wissen Sie, die besten Predigten sind ja die Lieder. Da wollte ich gar nicht mehr predigen, so ein Lied wie das von Herrn Schmidt. Was wollen Sie denn noch mehr sagen? Letzten Sonntag in der Kälte bei der Geburtstagsfeier unserem Albrecht Mauch habe ich das zitiert von Menzer, der uns das Lied gedichtet hat, O dass ich tausend Zungen hätte, Loblied. Und da sind zwei Verse weggelassen. Aber die braucht man heute. Wie sollte ich auch im tiefsten Leiden nicht triumphierend einhergehen? Warum streicht man so Verse in Neuausgaben des Gesangbuches? Und wie es dann heißt, und fiele auch der Himmel ein, so will ich dennoch fröhlich sein. Weil Jesus mein Herr ist und ich darf das glauben und fassen und das darf ich annehmen und wissen. Wissen Sie, was Jesus ist, das haben Sie schon oft gehört. Aber alles, was er ist, will er für dich sein. Für deine Ängste, für deine Nöte. Du musst ihn hereinziehen in dein Leben, das ist der Glaube. Jesus, du musst das bei mir machen und geben. Gib mir diesen Frieden in die Seele hinein, in den Lebensängsten. Ich lese ja immer viele Predigten, bevor ich predige, will mich zuerst von anderen mitreißen lassen. Da hat ein Prediger Spurgeon in England gesagt, er hat nie ein Theologiestudium gemacht, hat sich alles nur vom Geist Gottes zeigen lassen. Er hat gesagt, die Angst ist großenteils Unwissenheit. Du weißt nicht, was im Glauben dir erschlossen ist. Wenn du mehr wissen würdest, wer Jesus ist und das glauben könntest, hättest du einen Mut wie Löwen. Wunderbar. Mein zweiter Punkt. Er will mitten unter uns wohnen. Am Reformationsfest hört man ja immer wieder die großen Töne, dass die Kirche nicht untergehen kann. Ist auch schon mal aufgefallen. Die Kirche steht ja auf dem Felsengrund und wird von Jesus gehört. Ich mache mir große Sorge um die evangelische Landeskirche von Württemberg. Warum denn? Ob sie bei Jesus ist. Ob sie noch auf dem Fundament des Glaubens steht. Ich mache mir Sorge um die Methodistenkirche, mache mir Sorge um die Freikirche und die Baptisten. In unserer Zeit bricht überall der Menschengeist ein, die Mode der Zeit. Ich mache mir Sorge um den Gnadauer Verband. Wenn dort gesagt wird, man darf die Bibel nicht wörtlich verstehen, wie denn dann? Ich kann das nur doch wörtlich verstehen. Stimmt das? Stimmen die Gottesworte, stimmen sie nicht? Gelten die Gebote Gottes? Was ist mit der Ehe? Ist das alles umsetzbar in unserer Zeit? Weil das plötzlich Mode ist, dass nichts mehr feststeht. Kann ich morgen Gabi heißen oder wie? Oder was ist denn los? Auf einmal gibt es die Ehe noch. Oder kann man sie auflösen, wenn es keinen Spaß mehr macht? Was gilt denn das Gebot? Ach, das Gesetz ist doch weg. Nein, das hat Jesus erneuert. In der Bergpredigt. Ja, mit der Ehe, ja. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Gilt das nicht mehr heute? Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Ich sage, es geht hinein bis in die Fasern deines Herzens. Was ist denn los? Wem gilt denn das? Da heißt, dass das uns gilt, die Stadt Gottes. Wer ist denn die Stadt Gottes? Das ist nicht ein Verein, in dem man durch Mitgliedschaft eingetragen wird. Und das ist leider so, dass es eine Grenze ist zwischen der Gemeinde der Gläubigen und der großen Schar der Mitläufer, die nie im Glauben das ergriffen haben. In unserem Glaubensbekenntnis sagen wir, dass wir glauben an die Gemeinschaft derer, die Christus geheiligt hat durch sein Opferblut, die im Glauben in der Lebensverbindung mit Jesus drin sind. Wissen Sie, dass es in der Christenheit nichts Schlimmeres gibt? Da regen sich Leute maßlos auf, wenn man eine Trennungslinie sagt, es gibt richtige Christen und es gibt bloß solche, die mitlaufen. Aber das hat Jesus selber gesagt. Und da steht in der Bibel drin, dass es kluge und törichte Jungfrauen gibt. So unbequem das ist. Und die ganzen herrlichen Zusagen, die Jesus hier gibt, gelten doch nur für die, die von Christus geheiligt sind, die Christus ergriffen. Aber was sind denn die heiligen Wohnungen des Höchsten? Christus wohnt, wo ist denn sein Tempel heute? Nicht in Bauwerken, nicht in Institutionen, nicht in Synoden und Haushaltsplänen, sondern in den Herzen der Menschen, der Tempel des Heiligen Geistes, wo er wohnt. Ihr seid ein Tempel Gottes, Christus will einkehren. Und die ganzen herrlichen Zusagen gelten nur, wo wir das wirklich ergriffen haben. Ich freue mich immer wieder so, auch hier in Hohenhaslach, dass ihr Gemeinschaften habt, wo gläubige Christen, Handwerker, Bauern, Weingärtner das Wort Gottes auslegen. Wo sich die sammeln, die mit Ernst Christen sein wollen. Martin Luther sagt, das ist eigentlich die eigentliche Gemeinde, schrieb in der Vorrede zur deutschen Messe, wo die, die mit Ernst Christen sein wollten, sich versammeln. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass das gilt dort. Und ich will Ihnen einfach Mut machen, auch da, wo Sie manchmal sagen, da kann ich nicht mehr mit sogenannten christlichen Institutionen. Da können wir auch nicht mehr mit, wenn in unseren Tagen so viel gelehrt wird, was bitte die Bibel ist. Die Bibel ist es. Das Wort Gottes kann nicht gebrochen werden. Das ist ein Satz, den auch Jesus gesagt hat. Das Wort kann nicht gebrochen werden. Himmel werden vergehen und Erde wird vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Wir halten uns lieber an diese Worte von Jesus und den Propheten und den Aposteln. Und die sind gültig. Da können Sie sicher Ihr Leben führen, weil dann Ihnen das gilt. Da haben Sie den Frieden Gottes, und es ist auch wichtig, dass wir immer wieder Gemeinde Jesu suchen, überall, wo Sie sich anschließen, weltweit. Das ist Reformationserkenntnis. Wir müssen immer wieder wissen, weil der Feind die Gemeinde bedroht. Wie hat Paulus schon in Ephesus, in Milet für die Gemeinde gekämpft und hat gesagt, wisst, da kommen gräuliche Wölfe, die die Herde zerstören. Aber die richtige Gemeinde Jesu ist nur da, wo man das Wort von Jesus hört. Wo man ihm nachfolgt, das ist ein ernstes Wort am Reformationstag, dass die Gemeinde entarten kann, das war nicht nur im Mittelalter so, das ist in unseren Tagen auch eine Wirklichkeit. Und wir sehen mit Schrecken, wie das Bistum Trier jede dritte Kirche schließt in diesen Tagen und die anderen sind nicht sehr voll. Nur das Evangelium von Jesus ist die Mitte der Gemeinde und nicht die Bauwerke und nicht die Organisationen. Und da wollen wir dafür kämpfen und beten, dass der Herr bei uns bleibt, dass wir uns ermahnen. Und das ist ganz wunderbar, dass es die Missionsleute erfahren haben. An William Carey, der war ja Eis Schuhmacher, Baptist. Wie er darauf gestoßen ist, dass man Mission treiben muss, haben die Freunde der Baptistenkirche, der ist ein unverbesserlicher Enthusiast. Er ist allein hinausgezogen nach Indien. Und er hat ein Riesenwerk aufgebaut. William Carey. Und er war das Genie, das die Bibel in Bengali und in Sanskrit übersetzt hat. Und Wörterbücher hat er rausgegeben. Und hat die Bibel, die Neuen Testamente, drucken lassen in 39 indischen Sprachen, damit die Menschen das Wort Gottes haben. Und was ist dann passiert? Dass in einer Nacht seine ganze Druckerei abgebrannt, alle Papiervorräte waren weg und dann vor allem die Druckvorlagen. Und dann war alles kaputt und sein Kumpel Marschmann hat gesagt, was machen wir jetzt? Da hat er gesagt, seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Der Herr braucht uns nicht, aber er führt sein Werk. Und da wollen wir dabei sein. Und was ist aus diesen Werken schon? Eine Universität in Serampur. Ganz viele Werke, die genau dort in Kalkutta in Ostindien war. 1799. Heute kann man die Spuren, riesigen Spuren sehen. Das macht Gott. Er kann seine Leute wegnehmen, kann die Sachen verbrennen lassen. Erschrick nicht drüber, der Herr führt die Sache seiner Mission. Und das war noch so bei den Christen in Russland, als der Chruschtschow sagte im großen Kampf gegen das Evangelium, ich werde den letzten Christen im Fernsehen vorführen. Inzwischen hat man ihn in der Kremlmauer beerdigt, da ist nicht mal ein Mausoleum aufgestellt, aber die Gemeinden sind geblüht. Es waren schlichte Christen, die alten Babuschkas mit den Kopftüchern, aber sind bei Jesus in seinem Wort geblieben, das Geheimnis der Gemeinde. Die Gemeinde hat auch nie Finanznöte, weil nicht das Geld die Gemeinde trägt und baut, sondern der Herr Jesus. Und er braucht auch nicht uns, wir sind nicht die, die Gemeinde bauen. Da gibt es viele Konzepte. Herr Jesus baut Gemeinde. Ich will bauen meine Gemeinde und muss ich darauf bauen? Sag jedem Jungscherleiter, wenn du mit Jesus deine Sache anfängst, deinen Hauskreis baust, deine Gemeinschaft führst, wird der Herr dich das erleben lassen. Niemand soll dir schaden können. Weiche nicht, fürchte nicht, weiche nicht, ich bin der Herr, dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meine Gerechtigkeit. Und die Stadt Gottes ist da, wo die Wasserbrunnen sind. Gemeinde hat sie oft versammelt, auch nicht in schönen Kirchen, sondern oft in Afrika unter Bäumen. Was sind die Wasserbrunnen, wo man das Lebenswasser kriegt, wo man das Wort von Jesus hört, wo man aufgerichtet wird. Was ist das in unserer Welt, wenn das geschieht und die Wasserbrunnen sind? Da sind die heiligen Wohnungen des Höchsten. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Und die Gemeinde wird auch den Christushass der letzten bösen Zeit überwinden. Auch den Hass des Antichristen wird sie überwinden, wenn nur du bei Jesus bist. Das ist das Wichtige. Noch das Letzte, weiche nicht feige zurück. Also angesichts der großen Widerstände haben wir ja oft Angst. Kann ich das? Nein, ich kann das alles nicht. Ohne Jesus bist du verloren. Denke dran, in den 60er Jahren im Kongo, als die Simba-Rebellen furchtbar gewütet haben, da kam der Botschafter, hat von USA hat noch den Hubschrauber geschickt nach Ostkongo und hat die Missionare rausholen wollen. Und die sagten, nein, wir lassen uns nicht evakuieren, obwohl das furchtbar war, was die Simba-Rebellen gemacht haben. Mit Vergewaltigung und Schlägen und allem. Und dann sagt der Pilot, ich komme im Auftrag des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und der Dr. Becker sagt, und wir stehen unter einer höheren Autorität als die des Präsidenten von USA. Und sie sind geblieben, haben furchtbar gelitten. Man kann das gar nicht beschreiben. Aber die Gemeinde wächst. Wir sind ja durch viele Mitarbeiter immer wieder in diesem Gebiet ausgegangen. Was hat Gott aufbrechen lassen? Das ist doch toll. In dieser Welt ist das Leiden uns nicht erspart. Auch das Martyrium ist uns nicht erspart, aber der Herr geht mit uns durch. Und Sie brauchen auch nie Mitleid haben mit den verfolgten Christen. Die haben viel, viel näher die Gegenwart des Herrn Jesus. Und sie sind getröstet, das habe ich in all den Gebieten der Welt erlebt, wo die Christen verfolgt sind, die Gegenwart des Herrn. Und darum ist das Stille sein so wichtig. Seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Der Herr führt die Schlacht für seine Gemeinde, auch in dieser Zeit. Er führt uns durch. Es wird sehr schwer werden, wenn das die Herrschaft des Antichristen kommt, wenn die persönliche Freiheit nicht mehr gilt. Unser Staatspräsident Roman Herzog, Bundespräsident, hat gesagt, persönliche Freiheit und Menschenrechte sind nur eine Frucht des Kreuzes von Jesus. Andere haben diese Erkenntnis nicht. Dass uns Gott das gegeben hat, wir sind dankbar, solange das besteht, aber wir wissen, dass das auch von uns genommen werden kann. 60 Muslimstaaten haben sich in der Konferenz von Kairo, 95, ich muss es googeln, Konferenz von Kairo, Menschenrechte, sich verpflichtet, dass Menschenrechte nur gelten, soweit sie mit der Scharia übereinstimmen. Die Menschenrechte sind nicht Gemeingut der UNO. Aber die Gläubigen haben das größte Recht, dass sie Jesu Eigentum sind. Und er es versprochen hat, dass er uns durchführt, auch wenn die Wellen noch so sehr toben und das Schifflein zerstören wollen. Wir erinnern uns, Sturm auf dem Meer, aber noch eine Kleinigkeit, der Gott Jakobs ist ihr Schutz. Warum heißt denn der Gott Jakobs? Es wäre doch viel schöner, man würde sagen, der Gott Daniels. Ah, der Daniel war doch so toll. Als er den Löwen gegenübertrat, der Gott Moses, der den Pharao gegenübertrat. Warum heißt denn Gott Jakobs? Weil der Jakob ein schwacher Mann war, wie du. Und das ist so schön, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der weiß um die Schwäche des Jakob. Der Jakob hing ja gern am Mutterschoß, der Rebekka. Sein Bruder Esau, das war so ein grüner Wilder in der Natur draußen, ein Jäger, ein Sammler. Und dann hat er erst gelernt, der Jakob, was der Segen Gottes, er hat gewusst, der Segen, den will ich haben. Aber es ging durch manche Wirrnis, auch durch manche List, tückische List. Wir dürfen uns immer wieder trösten, der Herr kennt unsere Schwachheiten. Aber er ist der Gott Jakobs und er wird nicht enttäuscht, auch wenn alle Schutzdämme brechen um uns her. Philipp Spitta hat in einem schönen Lied, in dem er über die einzelnen Apostel sprach, über den Tod des Stephanus gesprochen und da hat er gesagt, in dem rasenden Getümmel des Christushasses, gib uns Glaubensheiterkeit. Haben Sie die Heiterkeit des Glaubens, die Gelassenheit, die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben. Sind Sie lustig? Glauben die Leute sind sehr lustig. Ja, was macht's denn? Jetzt feiern wir heute, wir nehmen den Tag und freuen uns, dass wir ein solches herrliches Reformationsfest haben, dass der Herr uns das nochmal zuspricht. Schade, dass es so wenig fröhliche Christen gibt. Die Stadt Gottes kann nicht untergehen. Kirchengebäude sind oft untergegangen. Institutionen, wenn Sie heute durch Kleinasien reisen, die Türkei, sehen Sie überall die Kirchenruinen. Wenn Sie nach Zypern fahren, sehen Sie, wie die alle nicht mehr aufgebaut wurden. Nordafrika waren blühende Christenheiten, alles zerstört. Auch in unserem Land, wo so viel leer ist, sind Sie in der Stadt Gottes. Und dann dürfen Sie lustig sein, fröhlich, unbesorgt. Amen.